So, Malte, fang ruhig an. Ich schneide mir nebenbei noch eine Tomate.
Es steht im Zeichen des Essens, der Cast, auf jeden
Hier,
Fall.
guck mal, hier.
Oh,
Ja.
du Ganova, Alter.
Ich habe heute, aber ich habe, oh, dann, ich habe heute hier auch, pass mal auf. Was ist da los,
Das Feine
Alter?
ist, hallo, Schoko
Die gab es letztens bei
Florenziade.
meinem Opa zu Ostern, Alter. Nicht schlecht, die
Ne,
ist vom Lidl, oder?
Aldi,
Nice.
Onkel Aldi.
Ah, oh, ist klar.
Schokobistro.
Lecker, bei allen wissen die, wie man Schoki macht. Hand Mund geblasen.
Mit 8, 9 Sorten. Hey,
Hey, da
heilige
ist überhaupt
Witzka.
nichts neu dran, Alter. Auf dem einen Keks ist nur Keks, dann gibt es eine so eine Rolle, dann
Ja,
gibt
aber
es
die Rolle
Schoko
ist
und
mit mein
Keks.
Favorite, muss ich sagen.
Was, krokant?
Großer Fan von der Rolle.
Ja, die Rolle ist auch gut. Aber ich sage auch nicht, dass die Rolle schlecht ist, aber da gibt es keine neuen Sorten. Das können Sie mir
Aber das
nicht
steht doch
erzählen.
mit 8, 9 Sorten drauf.
Alter,
Und
noch.
das ist UTZ certified, insofern wird es wohl stimmen.
Ja, das heißt aber nur, dass man dass das Schoki guten Bass hat, glaube ich.
Naja, auf jeden
Aufnahme
Fall bin
läuft
ich
noch.
heute,
Technisch bei dir, Max,
ja, auf
alles
jeden Fall
gut?
bin ich heute Morgen aufgewacht und hatte kein Frühstück zu Hause und habe mittlerweile ungefähr 20 von diesen Keksen gegessen. Ich habe so ein bisschen Zuckerproblem langsam.
Das fällt dir der Fuß schon ab, oder was?
Also ich glaube schon, ja.
Hat schon ein Bagel mit Spiegelei gemacht, Alter. Wie ein König auf Erden, ey.
Aber ist doch dumm, weil mit Bagel und Spiegelei ist eigentlich dumm, weil das fällt doch in der Mitte dann raus, durch, oder?
Genau das Gelbe ausgerechnet ist dann weg.
Das gelbe Essig ist einfach krass.
Hallo und herzlich willkommen zum 148. Pancast. Wir hassen Filme. Diese Woche, ja, begründen wir mit Michael Keaton eine bekannte Fastfood-Kette in The Founder, machen dann einen kurzen Abstecher nach Minnesota, in Fargo und zu
Ja.
guter Letzt lasse ich mir noch im Boxdrama Bleed for This von Miles Teller schön aufs Maul geben. Mein Name ist Malte Springer und ich rede diese Woche mit Horst Lukas Diesel
Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag.
und Max Ole von Raison.
Hallo, ich habe noch
Ja,
Tomate im
hi.
Mund, sorry.
Und das macht nichts. Ja, Christian kann aus familiären Gründen nicht bei uns sein. Das heißt, wir wuppen das Ding mal wieder zu dritt. Ich würde sagen, fühlt sich schon wieder so ein bisschen an wie früher, oder? So, wisst ihr
Ja,
noch,
ja.
damals,
Im Januar.
vor 2 Monaten, als wir noch frei waren, frei wie die Vögel, wir konnten tun und lassen, was wir wollten, ist doch mal wieder schön.
Ich finde es auch. Es ist einfach wieder beruhigend, auch mal, dass er nicht in seinem Mordstempo immer durch die Moderation hetzt und man das jetzt mal ein bisschen ruhiger hier angehen lassen kann. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe hier einen Kaffee
Schön.
und Gebäck.
Es geht gut
Ja.
zusammen. Ich finde auch, für mich ist auch Pancast Unleashed, nenne ich das ja jetzt, dieses Dreiergespann.
Ja.
Ja, auch Dose Cola, dänische Hotdog-Remoulade. Alles gut. Kann ich nicht mehr gern.
Wunderbar. Ja,
Ja.
eine Tomate, Hotdog-Remoulade, Kekse, gleich noch ein Film über McDonald's, so ein bisschen. Ja, der Cast steht im Zeichen des Essens, bei mir auch, diese Woche. Ich war auf dem Streetfood-Festival hier in Leipzig gestern.
Wow.
Das war eigentlich ganz okay. Allerdings auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich Eintritt bezahlen musste, um mir dann überteuertes Essen zu kaufen. Trotz, schon eine ganz nette Auswahl da. Also so natürlich viele Burger, natürlich viel Pulled Pork. Pulled Pork ist ja
Ja.
der neue Trend seit 2 Jahrzehnten, glaube ich, aber
Ja, ohne
noch nicht
Scheiß.
ausgestorben. Aber was geil war, so japanische Hotdogs gab es auch, so mehrere afrikanische Stände, irgendwie mit so geilem Essen aus Gambia, ein Chorizo-Grill, da habe ich ordentlich zugelangt, so einen geilen Chorizo-Burger mit Jalapenos gegessen, richtig nice.
Lapinos, Alter. Nice.
Und was auch richtig cool war, das war diese mexikanischen Teigtaschen mit Käse drin, die so frittiert werden. Wie heißen die? Wisst ihr das?
Fucking Cheeseballs. Keine Ahnung.
Nee? Ja
Ne?
gut, die heißen natürlich Empanadas, das hättet ihr wissen müssen, denn wir kommen zum großen mexikanischen Essensquiz. Ja, ich wollte nämlich mal abprüfen, wie gut euch denn da auskennt. Vor allem mit natürlich Tortilla-basierten mexikanischen Gerichten. Die sind ja Guerilla-Tortilla. Ja, wir spielen 5 ganz kurze Runden. Und
Okay.
das läuft so: Ich beschreibe jeweils ein mexikanisches Gericht. Und wer es zuerst weiß, wie es heißt, ruft es rein. Wer es zuerst richtig sagt, kriegt einen Punkt.
Das
Wir machen
mexikanische
5.
Bundesverfassungsgericht.
Ja, richtig.
Wenn es unentschieden steht, kann ich schon mal sagen, ist uns das völlig egal. Einfach weiter im Programm. Ja,
Okay.
seid ihr bereit?
Ich kenne mich nicht aus, aber ja, ich werde
Das
irgendwas
macht
sagen.
nichts.
Ja, macht.
Klar. Runde
Komm.
1. Ein geklappter Tortilla mit Käsefüllung,
Taco,
der anschließend gebacken oder gebraten wird. Quesadilla, vollkommen richtig. Ein Punkt für Max, 1-0 für Max. Runde 2. Gefüllte Tortillas,
Taco,
meist mit Fleischfüllung, die mit einer Soße übergossen und dann gebacken werden.
Sosadilla.
Burrito.
Nacho. Nacho grande.
Lasagna al forno.
Pelikan Steak mit Petersilie.
Surf
ihr wisst es, ihr wisst es beide nicht.
Von Alemannia.
Nee, der Enchilada wäre es natürlich gewesen, ganz einfach. Ja, na gut, immer noch 1-0 für Max, Runde 3. Bereit?
Ja.
Gegrillte Streifen,
Taco,
Fleisch oder Gemüse, die auf einem Tortilla serviert werden. Oft mit saurer Sahne oder Guacamole dabei.
Oh, geil.
So aus so einer Eisenpfanne, so ein Fännchen.
Ja, ich hab, das hat Christina neulich gegessen, als wir mexikanisch essen waren. Tacos mit Nachos müssen sein.
Oh, fuck, ey, das hat einen Namen? Ich dachte, die machen das einfach und gut ist. So, ich sag immer, ich simuliere das immer, wenn ich beim Mexikaner bin.
Fritadas.
Mit dem Streifen.
Fritadas Bravas.
Pifos Panos.
Ich merke schon, ich übersteige euren kulinarischen Horizont. Fajitas wären es natürlich gewesen, ihr wisst ja wirklich gar nichts. Dann, vielleicht bleibt es ja beim 1-0. Hm? Wer weiß, 1-0 reicht ja auch, knapper Sieg, ne? Es kommt ja dann auf den Sieg an, nicht auf die Tore. Runde 4.
Ja.
Ein iberisches Fettgebäck, eine Art
Taco,
länglicher Krapfen mit sternförmigem Querschnitt. Eine Nachspeise, etwas Süßes.
Ah, kennt das doch, weiß ich. Die habe ich schon mal, gegessen. Die heißen.
Wenn Iberisch, du jetzt Taco sagst.
Nee, das sind so wie Mutzen, so ein bisschen.
Ah, okay.
Aber
Schmalzgebäck-Style.
Ja.
Schmalzgebäck, korrekt, ja. Aber wie heißt es? Wie heißt es?
Schmalzgebacko.
Taco.
Schoko-Taco.
Schmalz-Taco.
Der Chudo wäre es gewesen.
Ja,
der Chudo.
Chudo.
Mann.
Ich wusste zumindest, was es ist. Ich finde, das ist einen halben Punkt wert.
Das ist kein halben Punkt wert.
Sondern ein ganzen.
Fünfte und letzte Runde. Ein gewickelter weißer Tortilla. Oft mit Fleisch, Bohnen oder Reis gefüllt. So eine Art, ich würde es mal den mexikanischen Lamachun, würde ich es nennen.
Burrito.
Das Wort ist schon gefallen vorher.
Burrito.
Ja, korrekt, der Burrito.
Yes!
Jawohl,
weit
damit
abgeschlagen.
Gewinnt
2-0.
Max. 2-0 Sieg. Herrlich. Wunderbar. Ja,
das war spannend.
Dann, das war toll. Eine tolle Erfahrung für
Worum
uns alle, denke ich.
Tacos.
Ja, Taco war zu einfach, habe ich gar nicht erst mit reingenommen heute. Da habe ich dir natürlich deine einzige Chance auf den Sieg genommen.
Ich esse beim Mexikaner immer Burger.
Du bist doch so ein Prolet, ey. Also Burger mit ein bisschen Avocado drauf und das ist dann mexikanisch.
Mit viel Avocado. Die haben ja hier im El Gallo, ein sehr schönes Restaurant in Freiburg, El Special Burger, der ist nämlich mit Avocado und Spiegelei.
Also ich dachte,
der
ist mit einem Revolver.
Einfach mein Traumburger ist, weil ich sonst immer, wenn ich irgendwo einen Burger esse, fragen muss, ob ich noch ein Spiegelei damit drauf haben kann. Nicht so im El Gallo.
Ist das dein Ernst, oder was?
Ja.
Echt?
Spiegelei auf dem Burger ist so ungefähr, weiß ich nicht, 5 Sterne, Michelin.
Ja, und mexikanischer wird's auch nicht.
Nee.
Naja. wir haben diese Woche keine Hörerpost erhalten. Das ist schon die zweite Woche in Folge. Aber ist ja auch verständlich, denn ihr da draußen seid ja sicherlich alle viel zu sehr damit beschäftigt, das Facebook-Event zu unserem Livecast zu RSVPen. Pankers 150 live in der Leica Bar in Neukölln. Nächsten Sonntag ist es soweit, 30. April, 20 Uhr. Da steigt die fette Sause. Ja, es wird ernst, Leute. 8 Tage noch, beziehungsweise 7, wenn der Cast rauskommt.
Mhm. Ja, richtig Bock drauf.
Ich habe mir schon mal jetzt eine frische Unterhose angezogen. Bin schon fast fertig. Bin fast vorbereitet.
Vielleicht nochmal kurz zum Friseur. Max, könnte ich dir anbieten, wenn ich dich hier so in der Kamera sehe. Aber naja.
Dann
würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Das wird sicherlich mega lustig.
Mega geil.
Wir haben schon sehr viel Bock. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema und das ist The Founder.
Kennen Sie das auch? Sie haben Lust, stinkend reich zu werden, aber keine eigenen Ideen? Kreativ haben Sie nichts zu bieten, sind dafür aber skrupellos und gefühlskalt? Jetzt neu! Der Founders Club hilft Ihnen, gute Ideen von anderen zu finden und auszuschlachten. Nehmen Sie Old MacDonald hier, der hat eine Farm und auf der Farm hat er Hühner. Aber einfach keinen Bock, Bock, Bock auf die dicken Scheine. Er hat auch Kühe, aber die dürfen da frei rumlaufen und geben nur wenig Milch. Was ihm fehlt, ist scheinbar der Mut zur Profitoptimierung. und seine Pferde stehen nur rum. So klappt das nie mit dem schnellen Geld. Da kommen sie ins Spiel. Weg mit der Menschlichkeit und der Tierliebe und her mit der Kohle. Denn der einzige harte Hund hier sind sie. Wow. So geht schon bald nicht nur Old MacDonald die Wand hoch, sondern auch ihre Profite durch die Decke.
The Founder ist ein amerikanisches, ja, biografisches Drama von John Lee Hancock. Mit unter anderem mit dabei Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, also schon ein Namen, den man kennt. Und es geht über ja die Geschichte von McDonald's. Mickey D, das Restaurant zur Goldenen Möwe, The Golden Arches, wie man das nennen will, ist egal, der Laden bleibt gleich. Und das begab sich folgendermaßen. Die wahnsinnig spannende Geschichte. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. Ray Kroc ist auf jeden Fall Milchshake-Maschinenvertreter in Amerika 1954. Ist also damit beschäftigt, so von Drive-in-Restaurant zu Drive-in-Restaurant zu fahren und da den Besitzern eben entsprechend seine Milchshake-Maschinen anzudrehen, was so mit mäßigem bis eigentlich wenig oder gar keinem Erfolg nur passiert. Und aber es hat natürlich den Nebeneffekt, dass er halt quasi durch ganz Amerika fährt und diese Drive-ins überall sieht. Und die haben eigentlich alle einiges gemeinsam. Da lungern irgendwie nur so Teenager rum und es läuft Musik und man wartet ewig und die Bestellung ist oft falsch und alles ist dreckig und es schmeckt auch nicht. Das ist natürlich keine schöne Restaurant-Erfahrung. Naja, und dann kann es also schon mal passieren, dass er also ordentlich Kilometer fressen muss, bevor er da mal so eine Milchshake-Maschine an den Mann bringt. Umso erstaunlicher ist es dann, dass ein Restaurant in San Bernardino, Kalifornien, gleich 6 Maschinen bestellt. Er vermutet also, dass da ein Fehler ist, fährt also mal vorbei und dann staunt er natürlich nicht schlecht, denn dieser Burgerladen in San Bernardino ist so ziemlich alles, was die anderen nicht sind. Es geht super schnell, es ist sauber, familienfreundlich und lecker schmeckt es noch dabei. Er kriegt dann auch, lernt den einen der Gründer kennen und kriegt eine Tour von dem Restaurant und ist beeindruckt, da ist alles total durchgeplant und geht eben sehr schnell. Und versucht dann quasi sofort diese beiden Brüder, die das gegründet haben, davon zu überzeugen, dass sie das doch franchisen sollen. Soll heißen, sie verkaufen dieses Konzept quasi an andere Läden weiter und kriegen von dem Profit dann entsprechend was ab. Die willigen dann schließlich ein, obwohl sie eigentlich so ein paar Vorbehalte haben, was so Qualitätskontrolle und so angeht. Und ja, dann willigen sie, wie gesagt, schließlich ein und Ray darf für sie dieses Franchise-Zeug machen und ja, los geht die wilde Wahnsinnsfahrt auf der Achterbahn des Kapitalismus. Es kommt, wie es kommen muss, bei Geld hört die Freundschaft ja oftmals auf. Die Brüder und Ray driften ideell immer weiter auseinander und schließlich kommt es zum Konflikt. Ja, das ist The Founder, leckerer Franchise-Film mit hohen Standards oder die guten alten Fritten aus der Tonne.
Ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn auch intelligent. Wenn man durch die erste halbe Stunde so durch ist, dann denkt man wirklich so, boah, Alter, was ist das denn? Also so echt so hübsche Frauen, die in Slow-Motion Burger essen und lachen. So ein Mann, der sich in die Idee McDonald's verliebt. So hätte man mir auch irgendwie vorher sagen können, dass ich in einem Werbefilm sitze. Ja. Aber je länger der Film dann geht, finde ich, desto deutlicher wird es dann oder wurde es für mich, dass es hier wirklich sehr wenig um das Produkt McDonald's geht. Es geht halt so um die kapitalistischen Machenschaften, um die Gewinner und Verlierer des Kapitalismus oder so auch um die Frage, wie viel jedem persönlich halt so Geld und Erfolg wert ist. Und das wurde meiner Meinung nach echt eigentlich ziemlich gut und auch ziemlich smart hier verhandelt in diesem Film. Mir hat das Spaß gemacht. Wie ging das euch so?
Ja, ich fand's auch nicht so. Da haben wir gleich den Kopf rausgehustet. Nee, ich fand's auch nicht so schlecht. Für mich, ich hatte auch das ähnliche Problem, dass ich erstmal da am Anfang auch so dachte, okay, boah, ist das, ganz ehrlich, wer hat diesen Film finanziert? Ja. Und dann wurde es dann doch mehr auch so ein persönliches, naja, ich will nicht sagen Drama, denn Ray Kroc ist natürlich am Ende schon der große Gewinner, aber natürlich er ist nicht der strahlende Held, sondern einfach ein Held, wie es sie nur im Kapitalismus geben kann. Man hat zwar ausgesorgt, aber dafür eine traurige Frau und kein Privatleben und sich eine Menge Feinde auch gemacht. Und wie soll ich sagen, musste auf jeden Fall auch um diesen wahnsinnigen Erfolg, den er warum auch mal haben wollte mit seiner Mini-Restaurant, mit seiner Restaurant-Fastfood-Kette, den zu haben, auf jeden Fall auch so auch auf seine Werte scheißen, wie wir es alle aus dem Arbeitsleben kennen. Und das war dann schon ganz interessant. Dann wurde es dann auch so ein bisschen spannender, weil es war der Film selber ist natürlich in dem Sinne keine aktive sag ich mal, Kapitalismuskritik, aber schon durch das Abbilden, ja, da ist die Kritik ja inhärent. Denn ich meine, ich will das jetzt inhaltlich nicht spoilern, weil es, glaube ich, doof ist, wenn man sich den Film noch anguckt, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wenn man da manches noch nicht vorher weiß. Ja, also ich habe mir jetzt gut gefallen. Ich mache erstmal eine Pause. So.
Ja, ich fand, der war für ein Biopic war der ganz gut. Man kann sich den gut angucken und die Zeit geht sehr schön schnell rum und man langweilt sich nicht, außer vielleicht in diesen angesprochenen ersten 20 Minuten, wo der Film sich so ein bisschen sucht noch. Mhm. Und mir war es letzten Endes dann aber doch so ein bisschen, es kam mir so ein bisschen so vor, als hätte ich beim Wikipedia-Artikel zur Geschichte von McDonald's auf Bitte vorlesen geklickt und dann hat jemand da Bilder zu aufgenommen. Irgendwie, ich fand, da hätte man vielleicht noch mehr künstlerisch vielleicht rangehen sollen. Also ich meine, ich kann dann nicht viel kritisieren, so an den Schauspielern nicht, an dem Drehbuch eigentlich auch gar nicht so. Und auch die Kameraarbeit war solide, aber irgendwie auch nur das. Also sie ist, finde ich, nicht so wirklich darüber hinausgegangen unbedingt. Ja. Und deswegen war ich so ein bisschen, ja, dann... Ich habe nicht so ganz verstanden, warum sich irgendjemand gedacht hat, ich mache mir mal wahnsinnig viel Arbeit und verfilme diese Geschichte. So, mir hat da so ein bisschen der Mehrwert gefehlt, gerade weil es auch dann, finde ich, nicht weit genug ging, was McDonald's angeht, also was das heute ist, quasi.
Ja.
Das wird ja überhaupt nicht, also da, es hört ja quasi dann auf, bevor es richtig losgeht, quasi. Und wie sich das nochmal krass gewandelt hat und dass der McDonald's mittlerweile eigentlich so das Paradebeispiel für so krassen globalen Kapitalismus irgendwie ist, das hat mir dann so ein bisschen gefehlt und ich glaube, das wäre nochmal interessant gewesen, um nochmal so diesen wirklich ultra krassen Gegensatz dann von dem, was eben diese originalen beiden Gründer vorhatten und was es jetzt dann geworden ist, quasi nochmal, hätte man nochmal besser rausstellen können, glaube ich. Und deswegen war es insgesamt, ja, ich fand's okay, aber es hat mich jetzt dann auch nicht so richtig geschockt.
Ja klar, das verstehe ich. Das hätte man auch so machen können, aber ich glaube, im Endeffekt wollten sie wirklich nur dann doch einen persönlicheren Film machen und nicht halt den Wikipedia-Artikel abhandeln von McDonald's, sondern wirklich halt einfach nur diesen Konflikt zeigen zwischen diesen beiden McDonald's-Brüdern und Ray Kroc und wie halt zwei unterschiedliche Parteien halt auf komplett unterschiedliche Art und Weise halt an so ein Projekt rangehen können. Und die einen sagen halt, wir wollen immer so bleiben, wie wir sind. Wir sind zufrieden mit unserem einen Restaurant, da geht's uns gut und da können wir die Qualität irgendwie kontrollieren und da werden wir zwar mit reich mit, aber wir wollen gar nicht reich werden. Und Ray Kroc auf der anderen Seite, der sagt, ja, aber ihr könntet damit halt auch mega reich werden und eigentlich will ich das auch, so, also quasi. Ja. Und an sich fände ich, also was ich sehr cool fand an dem Film, ist erstmal die Tatsache, dass dieser Ray Kroc der Protagonist ist. Denn ich hätte mir auch vorstellen können, dass man zum Beispiel diese beiden Brüder in den Mittelpunkt stellt und dann halt eben Ray Kroc ist so ein bisschen der Bösewicht im Anzug, der dann den beiden irgendwie ihre Idee wegnimmt oder was auch immer. Aber dann hättest du halt wirklich einen sehr, sehr einseitigen Film gehabt, so auch mit sehr, sehr einseitiger Aussage, so David gegen Goliath oder halt so, ja, Big Money gegen, weiß ich nicht, die ländliche Idylle oder was auch immer. Aber Ray Kroc an sich ist ja, ja, der personifizierte Konflikt, der hier im Mittelpunkt steht, denn er ist ja weder der Held des Films noch der Anti-Held, also er ist ja auch nicht der Böse, er macht ja zumindest bis irgendwie kurz vor Ende oder so, nichts richtig Böses, er ist ja kein Mafioso, so. Er presst die nicht, er bringt keine Leute irgendwie in stillen Gassen um oder so und es wird ja auch mehrmals betont und das finde ich wichtig, dass vom Film mehrmals betont wurde, dass er eben nichts Illegales und nichts Falsches macht auf dem Papier und eigentlich geht es ja erstmal nur darum, dass eben diese beiden Brüder das alles nicht wollen, also das Geld, die große Firma, den Fame und Ray will das, also der Unterschied liegt erstmal nur in der Ambition. Und ja, wozu dann eben so zu große Ambitionen dann eben führen kann, ist natürlich eine andere Geschichte, die ja dann auch noch gezeigt wird. Aber als er da am Anfang einsteigt in McDonald's, Ray Kroc, macht er das nicht mit der Absicht, jemanden dazu bescheißen. Er macht es, weil er halt diese Idee so gut findet. Er arbeitet hart, hat er dann seine eigene Filiale, er legt da Wert auf die Qualität. Und weiß ich nicht, und irgendwann verkauft er noch so seinen Golf-Buddies auch noch zwei Filialen, die dann aber das total schleifen lassen so und dann konfrontiert er die auch und so. Finde ich cool, dass diese Wandlung dann später noch gezeigt wird, eben wie diese Macht des Geldes oder was auch immer dann irgendwie Ray korrumpiert. Fand ich eigentlich ganz schön, alles in allem.
Ich finde auch, dass Michael Keaton das gut gemacht hat. Also ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich nicht eine Sekunde lang an Birdman gedacht habe, so, und seine Rolle, sondern für mich war das halt Ray Kroc und dann hat irgendwas für mich auf jeden Fall gut funktioniert, wenn das passiert. Und das fand ich schon schön. Und das war nicht auch bei allen Darstellern so. Es hat mir wirklich auch gut gefallen. Also es ist, finde ich, auch ein Film, den man sich wirklich gut angucken kann. Natürlich ist das jetzt, weiß ich nicht, kein 200-seitiges Essay über die Lage im Nahen Osten. So, aber es ist sicherlich mal interessant. Denn ich meine, wir sind ja auch schon alle in irgendeiner Form mit McDonald's groß geworden. Und jeder hat seine eigene McDonald's-Geschichte. Das ist ja nicht auch das Kuriose so ein bisschen. Ne? Also ich meine, für einen ist das Faszinosum, weil er es als Kind nie durfte. Und man sich damals schon gefragt hat, warum finde ich das eigentlich gut? Weil eigentlich ist das Essen total kacke, hat Mama immer gesagt. Und ich finde das schon interessant. Und ich finde, man kann, es ist auch also ich finde, dass man da schon einen Film drüber machen kann. Weil ich finde schon, weil ich schon so der Meinung bin, dass unabhängig davon, was es jetzt heute sein mag, ist es doch eine besondere Marke irgendwie. Denn die sticht ja hervor mit dem, was sie damals wollte. Oder ne? Und interessant ist natürlich auch, wenn man sich den Film anguckt, ja, dass es wahrscheinlich vor, also als McDonald's angefangen hat, war das wahrscheinlich ein okayes Produkt. Heute wäre das wahrscheinlich so ein Burgerladen, wie sie gibt, genau. Weißt du, mit normalem Fleisch, mit normalen Brötchen. Das ist schon echt abgefahren auch, ne? Das mal so rum auch nochmal zu sehen, ja.
Ja, und dass halt eben McDonald's von früher halt so krass idealisiert wird in diesem Film, ist ja dann auch im Nachhinein okay, weil da wird ja nicht McDonald's von heute abgefeiert, sondern eben diese zwei Brüder, die einen ganz besonderen Stand hatten und da ihr Blut und Schweiß reingesteckt haben und dann halt ein gutes Produkt hatten. Und da hat ja wirklich auch niemand was gegen diese beiden, die halt ein Restaurant geführt haben. Weiß ich nicht, was könnte man noch sagen? Ich fand's cool, dass sowohl diese McDonald's-Brüder auf der einen Seite als auch Red Croc auf der anderen Seite beide so ein bisschen der American Dream sind irgendwie. Also weißt du, wie schaffst du es halt ganz nach oben in Amerika irgendwie mit guten Ideen und harter Arbeit? Ja. Ray ist halt Workaholic, wie er im Buche steht, auch Alkoholiker, aber das Einzige, was ihm halt fehlt, ist eine gute Idee und die haben eben die Brüder und dieser Idee bedient er sich dann. Aber ich denke, und das ist wichtig, du kannst die ersten 80-90% dieses Films auch Leuten zeigen und die dann sagen würden, Ray hat alles richtig gemacht. So, und die Brüder sind diejenigen, die ihr Potenzial verschwendet haben. Und Ray hat es begriffen, wie man es macht, wie man irgendwie Kapital schlagen kann aus einer guten Idee. Und da ist auch erstmal nichts falsch dran. Und Ambivalenz finde ich halt cool, weil man das so selten sieht in Biopics, dass hier halt nicht genau eine Aussage aufgedrückt wird oder dass nicht genau eine Person irgendwie abgefeiert wird, so nach dem Motto irgendwie, guck mal hier, die Geschichte dieser Person war ganz toll, war eine ganz tolle Person, guckt euch mal die Geschichte an. So ist es hier nicht, finde ich, sondern hier kann sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen und sagen, bin ich bei den beiden Brüdern oder bin ich bei Ray? Und das ist cool. Das habe ich so selten gesehen in Biopics.
Das muss ich auch sagen, das ist ein sehr positiver Punkt, der mir auch aufgefallen ist, ist, wie hier halt einfach so quasi beiläufig halt aufgezeigt wird, dass die Leute, die die Kohle machen, sind nicht unbedingt die Ideen haben, so, sondern es sind halt einfach irgendwie, weil ja jede Idee, die Ray Kroc hat, einfach geklaut ist von wem anders, die ihm irgendwer erzählt und zwei Minuten später erzählt er irgendwem anders, ja hier, ich hatte eine richtig gute Idee, lass das mal so machen. Das fand ich schon schön und es war auch okay oder war auch gut, dass da halt das nicht so krass in dem Film, ja, er macht es schon, das, was du auch gerade gesagt hast, er macht es schon sehr gut, den moralischen Zeigefinger drin zu lassen, der hier auch nicht notwendig ist. Und ja, es wird mit Sicherheit, gibt es Leute, die sich das angucken und denken, ja, so wie Ray Kroc möchte ich auch sein. Irgendwie, ich muss einfach nur irgendwie zum Para kommen. Ahnung. Für uns oder auf jeden Fall für mich ist es halt so ein bisschen so, ja, nee, lass mal gut sein. So, dann habe ich doch lieber auch irgendwie einen Burgerladen und alles ist chillig. So. Aber klar, da gibt es natürlich
beziehungsweise du kannst ja gerne das Konzept von meinem Laden haben, aber wenn wir ein Handshake-Agreement machen, dann halte ich auch dran und gib mir meine fucking 100 Millionen Dollar. So, im Endeffekt ist er halt schon einfach ein fucking Halsabschneider. Und aber gut, das sind ja auch diese Stories von diesen, weiß nicht, wahnsinnigen Großunternehmern, also nicht wahnsinnig, sondern einfach Unternehmer von wahnsinnig riesigen Konzernen. Das war bei Steve Jobs, gibt es ja auch diese Story, wie Geld irgendwo mal dann nicht, weggemobst wurde, weiß der Geier. So ist es wohl eben mit einer Hardcore-Persönlichkeitsstörung und dem unreflektierten Umgang damit. Da macht man, was man will. Ja, ich fand den Film gut.
Ja, dann gib doch mal Punkte.
Ja, ich finde, es ist schon, wenn Biopic, dann bitte hier The Founder, muss ich sagen. Also da taugt das taugt echt gut. Von mir gibt es dafür 7 Punkte. Ja, man erfährt ein bisschen was, man sieht aber auch gutes Schauspiel, die Kunst ist stimmig. Einfach für mich eine Empfehlung.
Ja, also Ich weiß es doch auch nicht. Ja, führen, ja, das ist halt so, ja, für ein Biopic war es okay, so, aber es war halt trotzdem irgendwie ein Biopic und ja, so ein bisschen für mich flacht es dann doch, ist es dann doch zu sehr einfach nur die Geschichte erzählt irgendwie und dafür ist die Geschichte, weiß ich nicht, vielleicht wäre das als Doku geiler gewesen, mit irgendwie noch ein bisschen mehr Originalmaterial und irgendwie, dass man den tatsächlichen Menschen auch ein bisschen oder gefühlt ein bisschen kennenlernt und nicht nur diese Version, die jetzt gespielt wird, von die auch sehr gut gespielt wird von Michael Keaton. Aber man weiß es halt nicht. Vielleicht noch ein paar mal ganze. Ich glaube, am Ende beim Abspann gab es noch so ein bisschen O-Ton von diesem Red Croc und das fand ich cool. Das hätte glaube ich auch im Film nicht geschadet, wenn man da ein bisschen mehr in Richtung also ein bisschen vom Spielfilm einfach weggeht und noch ein bisschen mehr so diesen Doku-Charakter vielleicht mit reinholt, wenn man eh genau die Geschichte quasi erzählt. Ja, aber man hat keine schlechte Zeit mit diesem Film und ja, kann sich mal angucken, dass McDonald's vor 50 Jahren noch cool war. Sehr hochinteressant. Ich gebe mal 6 von 10 Punkten.
Aber jetzt, wo du es sagst, hast du eigentlich recht. Dieser ganze Spielfilmcharakter war gar nicht so notwendig, jetzt wo ich darüber nachdenke. Stimmt, und es ist ja auch echt so, dass ich halt der Geschichte an sich und eben der Aussage, die wir jetzt ja auch irgendwie durchgekaut haben, dass ich da viel unterordnen muss. Also die Charaktere sind jetzt echt nicht besonders entwickelt oder so. Rays Frau zum Beispiel, die darf ja, eigentlich nur irgendwas sagen.
Na gut, wir sind ja auch in den 60ern. Ja.
Und es stimmt auch, dass der Film so seine Längen hat, finde ich, oder beziehungsweise klar, ein paar Nebenstränge auf jeden Fall mir persönlich viel zu lang ausgespielt wurden. Trotzdem fand ich den, wie auch anfangs schon gesagt, sehr gelungen und irgendwie ja, keine verschwendete Zeit. Ich gebe mal 7,5 von 10. Ja, wenn ihr auch eine Meinung habt zu The Founder, dann schreibt uns doch an podcast@drpeng.de oder schreibt sie auf den Zettel und werft ihn bei McDonald's direkt im Briefkasten, das geht auch. Ja, wir kommen zum nächsten Thema und das ist die FX-Serie Fargo.
Ja.
Willkommen in Fargo, einer winterlichen Idylle zwischen verschneiten Wäldern und eisigen Highways. Böse Menschen wohnen hier, Kriminelle und Psychopathen, die nicht zurücklassen aus einer Spur aus warmem Blut, die sich in den morgendlichen Neuschnee ätzt. Das ist ihre Geschichte.
Oh, heck. Minnesota. You betcha. Ja. Oh, heck, 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 heck. Ja. Minnesota, Minnesota, ja, 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 you betcha.
Na gut, ihr habt's ja nicht geguckt, dann sag ich mal, was passiert. Also, ja, Fargo, ne? Wir kennen es alle, eine tolle, super erfolgreiche, preisgekrönte Serie, benannt nach ne, dem Film damals von den, wie heißen die Brüder nochmal, Coen Brothers heißen die, ne? Ja, ja, genau, amerikanische Film, Reihe von Dark Comedy Crime Miniserien. Jede Staffel ist abgeschlossen, besteht glaube ich immer aus 10 Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Genau. Und wichtiges Trademark ist, es gibt schon 2 Staffeln und die waren alle richtig gut. Und, das lasst es euch gesagt sein. Und jetzt geht die 3. Staffel wieder los. Wir freuen uns glaube ich drauf, also ich mich mega. Wir haben uns jetzt die erste Folge angeschaut. Machen ja da natürlich eine Ausnahme. Normalerweise machen wir ja Serien eigentlich nicht mehr oder Pilotfolgen. Ich meine, das ist jetzt keine wirkliche Pilotfolge, aber ihr wisst, was ich meine. So, und wen haben wir dieses Mal am Start? Wir haben ja jedes Mal einen anderen Cast, weil logischerweise andere Story, anderes Setting. Wir sind im Jahre 2010, obwohl wir eigentlich 2017 sind. Das ist die Filmwelt. Und das ist wirklich, da machen wir, was sie wollen. Und mit dabei ist Ewan McGregor, Obi-Wan. Spielt 2 Brüder, das muss man auch erstmal hinkriegen, alles Tricktechnik, der eine ist echt, der andere ist Animatronics, komplett. Dazu Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, die ich eigentlich nur aus, wie heißt der Film nochmal, Dingens kenne.
Lane, Cloverfield, 10 Cloverfield Lane.
Nee, ach stimmt, da war sie auch. Nee, das andere hier mit dem Typen. Oh Leute, ihr wisst, was ich meine.
Als Musik?
Nein.
Die macht aber auch Musik.
Ach so, ja, daher kenne ich sie auch. Ja, egal, und David Thewlis. So, in dem einen Film, Mann, mit diesem Nerd, mit Michael
Scott
Zeller.
Pilgrim vs.
Ja,
the World.
Fuck, ja, genau, danke, ja, sehr gut, ja. Und ich finde sie toll. So, gut, los geht's. Folge geht los. Wir sind, warum auch immer, das ist mal wieder, Fargo war schon immer ein bisschen mysteriös. Wir sind 1988 in Ost-Berlin. Und sehen Jakob Unger leider, der befragt wird zu dem Tod einer Frau, seiner Frau. Er sagt, er war es nicht. Ihm wird aber gesagt, dass er es war. Und die Wahrheit ist das, was man erzählt, nicht das, was wahr ist. So, komisch. Cut. Wir sind im Jahre 2010, Minnesota. Ja, Bewährungshelfer Ray Stassi, ne, der eine Bruder, der gespielt wird von Ewan McGregor, will seine Freundin heiraten. Nikki Swango und braucht Kohle von seinem Bruder, damit er den Ring bezahlen kann. Sein Bruder ist Emmett. Ja, ich sag's jetzt nicht nochmal. Aber den spielt auch Ewan McGregor. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der gleiche Mann. Zwei Rollen voneinander. Manchmal reden sie sogar miteinander. Es ist wirklich krass. 2017, ich sag's euch. So, und Emmett sagt aber, ja, ich krieg's keine Kohle. Weil da gibt's so eine Erbschaftsstreitsgeschichte. Der eine hat irgendwie eine Sammlung Briefmarken gekriegt, der andere Corvette. Stellt sich raus, die Corvette war doch nicht geiler als die Briefmarkensammlung tatsächlich. Es war ein Schuss im Ofen. Er kriegt das Geld nicht. Und so sagt Ray sich, ja, gut, so kannst du auch nicht weitergehen. Ich brauche jetzt Kohle und geht dann zu einem, wie man es als guter Bewährungshelfer macht, geht man zu einem Parolee, wie die heißen, zu jemandem, der einen Bewährungshelfer braucht und sagt ihm, brich doch mal bitte bei meinem Bruder ein und klau mir mal die Briefmarkensammlung, die ich brauche, damit ich den Ring für meine Frau kaufen kann. Ja, das ist Scoot McNairy, unser aller Freund. Wahrscheinlich einer der meistvertretenen Schauspieler hier im Cast, kann ich mir mittlerweile vorstellen. Ich mag ihn immer gerne sehen. Er ist so ein krasser Hänger, Drogen-Junkie und willigt ein. Ja, was kann da schon schief gehen? Ja, Leute, das sage ich euch. Er vertut sich in der Adresse. Und wie so häufig bei Fargo, stirbt jemand erstmal ja, auf witzige Art und Weise und eigentlich eher zufällig. Und jemand, also es ist, wir haben das, ich will das jetzt mal kurz zusammenfassen. Ich brauche jetzt nämlich ganz schön lange, merke ich mittlerweile, habe ich das Gefühl. Es ist so, immer nicht wie immer bei Fargo. Es passiert ein Mord, der eigentlich so hätte nicht unbedingt stattfinden sollen oder sollen müssen. Der gibt sich so ein bisschen aus dem Zufall oder einer Verwechslung heraus oder aus dem Affekt. Dann gibt es eine große Firma, die von irgendwem was will. Und irgendwas mit einem Mann und einer Frau. Willkommen in Fargo. Und das haben wir hier genauso wieder. Es ist alles wunderbar. Ich bin wieder gut angekommen in der Welt von Fargo. Wie ist das bei euch? Fargo, fuck yourself oder nicht?
Nee, ich muss sagen, ich hatte auch, also ich konnte das fast nicht objektiv wirklich beurteilen, weil ich mich so gefreut habe einfach. Und dann gab's die Folge ja auch noch einen Tag früher als eigentlich gedacht und es war wie so ein Weihnachtsgeschenk und ich war sofort wieder drin, einfach, muss ich sagen. Ich hatte da richtig Bock drauf und wurde auch nicht enttäuscht. Schauspielerisch schon wieder herrlich, die Kamera ist schon wieder schön, die ganzen Shots sind so wunderschön und alleine dieses ellenlange geht ja eigentlich direkt mit einem Intermezzo los, bis dann endlich dieser Fargo-Schriftzug kommt und man sich freut wie ein kleines Kind. Und der ist auf so einem wunderschönen Shot auch von so schneebeschneiten Wäldern und es ist einfach alles wieder herrlich. Und es ist halt, ich kann mich immer noch über diesen Minnesota-Akzent einfach herrlich beömmeln, dass die Leute halt alle einfach so ein bisschen dümmlich klingen. Ja, heck. Oh. Das ist einfach wunderschön. Und weil man halt auch aufgrund der ersten beiden Staffeln schon weiß, man kriegt hier diese Charaktere präsentiert und es wird ab jetzt nur noch bergab gehen. Für alle.
Das stimmt,
Es wird alles schief gehen, was schief gehen kann. Meistens auf witzige Art und Weise. Und meistens, weil die Leute einfach auch mega unbeholfen sind. Und alleine der Emmett mit seinem Anwalt, die da in diese Geldwäschegeschichte reinrutschen. Mhm. Und du merkst einfach gleich, die haben da keinen Bock drauf und sind völlig out of their element. So, die haben gegen diesen Typen, der den das da verklickert, was sie jetzt machen müssen, keine Chance. So, der ist tausendmal cleverer als die und die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ja. Und ich freue mich so darauf, mir das angucken zu dürfen, wie da wirklich alles schiefgehen wird. Ja. So. Mhm. Und ja dann auch wahrscheinlich im Stile von der ersten und der zweiten Staffel, dass halt wirklich irgendwann in einem riesigen Clusterfuck irgendwie enden wird. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
Ja, ich habe mir auch dieselbe Frage gestellt, wie man das jetzt bewertet, nachdem man die ersten zwei Staffeln wirklich echt richtig gut fand oder so fast genial. Also weil dann natürlich auch die Messlatte sehr hoch ist. Und gerade, also die erste Staffel war ja wirklich echt für mich so ein richtig frischer Wind, irgendwie habe ich irgendwie noch nie gesehen vorher oder selten gesehen so. Und dann in der zweiten Staffel erfindet sich die Serie irgendwie fast neu, hat man das Gefühl. Also sie wird blutiger, sie wird ernster, sie wird aber auch irgendwie ein bisschen abstrakter und absurder, irgendwie diese UFO-Geschichte. Und jetzt Staffel 3, finde ich, fangen sich langsam an, die Muster abzuzeichnen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also bei mir kam jetzt deswegen noch nicht so der Wow-Faktor auf, weil ich jetzt so langsam die Fargo-Elemente sofort erkenne, schon auf den ersten Blick. Du hast halt wieder diese leicht einfältigen Charaktere, die halt so wider Willen in den Kriminalpott gezogen werden. Du hast wieder die gute Polizistin, irgendwie mit Familie, den schmierigen Bösewicht, mehrere Storystränge, die sich überschneiden und irgendwann dann sicherlich zusammengeführt werden. Man kennt es trotzdem, muss ich auch sagen, wie du heute, das ist alles wieder gut gemacht, total toll gefilmt, auch mit Witz geschrieben, es war echt lustig, super gespielt, die Show gestohlen. Für mich hat dieses Mal David Thewlis als eben dieser Geldwäsche-Bösewicht so ein bisschen wie Billy Bob Thornton in Staffel 1, der hat so eine geile Ausstrahlung, so eine geile Art zu reden, so eine Mimik. Fand ich mega cool eigentlich dann doch. Also, und das ist ja eben auch diese Kehrseite dieser Messlatte. Einerseits bin ich noch nicht hundertprozentig drin, andererseits weiß ich eigentlich, dass ich hier wieder richtig gutes Fernsehen präsentiert bekommen werde und deswegen gucke ich es auf jeden Fall auch weiter.
Ich muss aber wirklich sagen, dass dieses Fargo-Setup, was ich bin mit dem Versuch gescheitert, es ist eine Einleitung klarzumachen. Aber das funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Denn was sich überschneidet, ist ja wirklich, du hast oft immer so eine mysteriöse, riesige, mächtige Corporation im Hintergrund. Und dann hast du auch noch und zusätzlich noch dieses Motiv meistens des kleinen Mann, der sich jetzt echt übernommen hat. So, der hat sich richtig verfuckt. Du hast auch gesagt, der hat sich einfach verhoben und jetzt geht's ihm richtig drin. Es wird ihm richtig dreckig gehen. So, das finde ich auch so geil. Und die Macher von Fargo, die packen dann schon mit der richtigen Kelle dann aus. Also da ist dann auch vorbei. Da kommt da der Schicksalshammer. Und diese Spezi-Charaktere, die fast so ein bisschen mystisch sind. In der ersten Staffel hatten wir Lorne Malvo, da mit Billy Bob Thornton. Und in der zweiten Staffel Hansi. Und diese Charaktere, ich bin gespannt, ob wir da auch von der Sorte in der dritten Staffel wieder einen haben. Ich weiß nicht, habt ihr da schon einen Tipp, wer das sein könnte? Habt ihr da schon wen ausmachen können? Ich nehme mich noch nicht so richtig.
Ja, ich hatte es gehofft bei Scoot McNairy, aber...
Mal gucken,
was der noch so macht mit dem Rest der Staffel. Ich würde mich freuen, wenn Mary Elizabeth Winstead hier eine größere Rolle einnehmen würde. Denn sie ist ja so ein bisschen das Gehirn hinter eben dem Stassi-Bruder, Ray Stassi. Und sie ist echt cool, also fand ich. Also sie hat eine richtig gute Ausstrahlung gehabt irgendwie in der ersten Folge. Und ich hoffe, dass sie einer der Big Player wird. Das würde mich freuen.
Ja, aber man merkt halt, und das hat man in der zweiten Staffel, das habe ich an der zweiten Staffel auch schon so geliebt, dass die sich sicher sind, was sie da tun, also die Macher. Also dass sie wissen, wir können uns hier Zeit nehmen, das aufzubauen. Also in der zweiten Staffel waren ja so die ersten 5 Folgen eigentlich nur so das Schachbrett aufbauen. Und dann geht's halt los. Und hier, glaube ich, wird es wieder so sein. Und das ist einfach, und man hat diesen Konflikt von den beiden Brüdern, der wahrscheinlich auch noch völlig aus dem Ruder laufen wird, natürlich. Ja, und auch wirklich, das macht Ewan McGregor auch richtig geil. Also das ist irgendwie, das ist halt einfach irgendwie, das ist auch ein guter Griff. Also ich bin eigentlich immer so ein bisschen skeptisch bei so Doppelrollenbesetzungen. Aber ich finde, gerade wenn es darum geht, halt zwei Brüder abzubilden, die ja auch unterschiedlicher nicht aussehen könnten. Also dafür, dass es derselbe Mensch ist. So. Und das bockt dann schon. Also man merkt auch, wie ihm das Bock macht, dann da diese Gespräche zu machen, wo er quasi mit sich selber ja eigentlich redet. So, aber das kriegen die halt mega gut hin. Und es bockt einfach alles so. Und es sieht so schön aus und es ist einfach herrlich.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, Fargo gewinnt auch bei mir, weil es geht schon mal, jede Folge geht damit los, dass du Wälder siehst mit Schnee, so, dann hast du mich halt, ne, das ist klar. Aber du hast den Cast angesprochen und ich finde, da hat man mal Cargo, Frachter auf den Wäldern.
Die Shorts-Documentary.
Die haben die einfach wahnsinnig gutes Gespür für, finde ich. Ich finde, die haben wirklich immer tolle Cast-Zusammenstellungen, die wirklich auch immer ein bisschen schräg sind, so, weil das sind halt nicht diese strahlenden Charaktere, sondern es sind immer eher so ein bisschen die, ja, ich sag mal maximal aus der zweiten Reihe. Also wirklich so ein bisschen Leute, die du auch nicht auf dem Zettel haben würdest. Und das machen die richtig gut. Und dann hast du da auch echt, die legen dann halt einfach immer Performances hin, die auch einfach mega geil sind. Wo du einfach denkst, so krass, warum sieht man die nicht öfter? So, keine Ahnung, ist schon auch toll, ja.
Ja, ja, ich würde sagen, reicht, bevor wir hier in unserem Fanboy-Tum ertrinken. von euch beiden eine große Empfehlung, von mir auch, obwohl ich noch nicht zu 100% drin bin. Aber ich denke, wenn sich eine Serie Vorschusslorbeeren verdient hat, dann ist es Fargo.
Ja, ich glaube, reden wir auch nochmal drüber, wenn die durch ist, oder? Auf jeden Fall.
Ja, oder vielleicht sogar nochmal in der Mitte, so wie wir es mit Night Off gemacht haben, denke ich. Da wird es noch ein paar Updates geben.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn ihr auch schon in die dritte Staffel reingeguckt habt, dann schreibt uns doch an podcast@drpeng.de. Und dann kommen wir zum letzten Thema und das ist der Boxfilm Bleed for This.
Blät vorwärts, blät, blät, blät vorwärts. Na 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 na, blät vorwärts. Na 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 na. Ding 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 ding.
Ja, Bleed for This ist das neue Box-Biopic. Zwei Biopics von Regisseur Ben Younger, der 2000 diesen Crime-Film hier Boiler Room gemacht hat. Habt ihr den mal gesehen? Soll auf jeden Fall ziemlich geil sein. Ich nicht.
Glaube, ja.
Nee.
Den hat er auf jeden Fall gemacht. Danach ist er. Danach ist er aber so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, Ben Younger. Bevor er dann jetzt mit Bleed for This sein Comeback gegeben hat. Und ein Comeback geben will auch Miles Teller als Boxer Vinny Pazienza, besser bekannt unter seinem Spitznamen Vinny Paz, the Pazmanian Devil, Boxcutter Pazzy, Vinny Smalls, Pazman, Pack Pistol Pazzy und O-Drama Vin Laden. Das ist natürlich der Rapper Vinny Paz, der sich aber tatsächlich nach dem Boxer benannt hat. So schließt sich der Kreis. Ja, zurück zum Film. Es ist das, der Kreis, der eigentlich nie offen war. Egal. Es ist das Jahr 1988. Vinny Paz hat gerade seinen Titelkampf gegen Roger Mayweather verloren, steht kurz vorm Rücktritt. Doch, wer hätte es gedacht, ein letzter Kampf soll es noch sein. Und dafür wird der Trainer Kevin Rooney angeheuert, gespielt von Aaron Eckhart, der früher auch mal Mike Tyson trainiert hat. Schau her. Aber dessen besten Jahre auch schon länger vorbei sind. Die beiden trainieren also fleißig und siehe da, der nächste Kampf gegen Gilbert Delay wird gewonnen. Und Vinny ist back für ungefähr 2 Tage. Dann gerät er in einen Autounfall und bricht sich den Hals. Ja, im Krankenhaus rät ihm der Doktor zu einer Spinal Fusion, eine Wirbelkörperverblockung, habe ich nachgelesen. Das würde bedeuten, dass Vinny nie wieder kämpfen kann, aber zumindest mit aller Sicherheit nicht gelähmt wäre. Das steht so noch nicht fest. Und aber Vinny entscheidet sich anders, denn wie für uns der Podcast ist Boxen sein Leben. Er lässt sich also stattdessen eine Halo installieren. Das ist so eine kreisförmige Stütze um seinen Kopf rum, die auch direkt in seinen Kopf geschraubt wird. Eine sehr schöne Szene im Film. Die bedeutet allerdings eine falsche Bewegung, ein kleiner Stoß. Das war es für ihn, wahrscheinlich für immer gelähmt. Ja, aber Vinny gibt nicht auf. Er fängt wieder an, heimlich an zu trainieren gegen den Rat aller um ihn rum. Denn natürlich will er nochmal das große Comeback schaffen. Wird es ihm gelingen? Ja, ich würde sagen, jeder, der entweder die Person Vinny Paz kennt, das basiert natürlich auf wahren Begebenheiten, oder in seinem Leben schon mal einen einzigen Sportfilm geguckt hat, der wird die Antwort kennen. Ja, das ist Bleed for This. Ich hab's ihr habt's zeitlich nicht mehr geschafft. Ich habe ihn mir aber noch gegeben. Weiß jetzt aber auch im Nachhinein nicht mehr so genau, warum. Es klingt so ein bisschen unfair, aber Sportfilme mal ohne Scheiß, Alter. Eingesehen, alle gesehen, oder? Es ist, also zumindest trifft das hier auf den hier zu. Woran denkt ihr so bei so Boxfilmen? Nennt mal so ein paar Szenen oder so ein paar Charaktere, die ihr gerade so einfallen.
Trainingmontage.
Ja, check. Ist zu drin. Musik natürlich.
Dann halt, also das hast du jetzt schon gesagt, aber halt der alte Trainer, den niemand mehr auf dem Schirm hat, auf jeden Fall. Ja.
Warte, Ärger mit Freundin, Familie?
Ja. Weil er zu viel boxt.
Und die besorgte Mutter, klar. Der stolze Vater natürlich, der hinter ihm steht.
Okay, hat der Vater auch mal Sport gemacht? Geboxt vielleicht?
Nee, leider nicht, glaube ich. Oder zumindest wird es nicht genau verraten. Nee, aber er ist, sein alter Trainer ist natürlich.
Was ist so, kommt er aus so einem, aus eher so Unterschichtmilieu?
Aus so einem Working-Class-Environment, ne? Irgendwo in der Ostküste, ja, genau.
Okay. Okay. Was haben wir noch nicht? Ein Box-Bingo.
Vielleicht, was gibt's denn manchmal noch? So, also, ja, so eine längere Szene, wo er selber zweifelt.
Nee, die tatsächlich nicht. Aber es gibt natürlich die eine Szene, wo mal dann über seine Motivation und sein Gefühl so geredet wird. Okay. Die ist natürlich auch in jedem Boxfilm drin. Was ihr noch vergessen habt im Box-Bingo, schmierige Manager beziehungsweise Box-Promoter, die im Hintergrund natürlich die Fäden ziehen.
Ja.
Die nicht nur eine Freundin, sondern auch eine sehr hübsche Freundin natürlich. Er ist natürlich auch der Underdog, ist ja klar.
Ja.
Die Niederlage, bevor man dann das Comeback geben kann, ist auch noch drin.
Ja, klar,
und natürlich dann der finale Endkampf natürlich, wo dann
ist denn, wo's dann ist denn um sein alles Gegner? Geht. Ist sein Endgegner, den er dann bekämpfen muss, ist der auch so ein bisschen unangenehm? Also sind seine Kontrahenten auch so, dass man so sagt,
Doch, das sind alles so Unsympathen, ne? So Leute, die auch anderen Leuten mal aufs Maul geben würden.
Ja, okay, dann haben wir es.
Ja, und ich muss sagen, klar ist das irgendwie, bitte?
Es gibt doch bestimmt noch was. Hatten wir Rückblenden zu ihm als Jungen?
Nee.
Nee, okay.
Aber wir haben später im Film Rückblenden auf ihn zu früher im Film. Fantastisch.
Ah. Wow.
Der Film hat schon auch das beschissenste Filmplakat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber gut, dazu kommen wir später.
Ja. Gut, aber okay, dann andere Sachen. Weil also 90% aller Sportfilme sind genau gleich. Das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Was wir haben ja letztes Jahr diesen anderen Boxfilm auch mal besprochen.
mehrere sogar.
Mehrere. Saw. Nicht Hex, nee. Hier, Southpaw.
So. Nee, aber Southpaw? Den meine ich nicht.
Ja, den mit
Rocky.
Genau, den neuen Rocky und vielleicht sogar noch einen. Aber weiß nicht, wie ist es denn, weil wir hatten bei allem auch mal gesagt, ja, es ist halt...
Ah, ich weiß, welchen du meinst, den, den, wo Sylvester Stallone dabei war, aber der mit dem anderen da war.
Genau.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt.
Naja, egal, auf jeden Fall, da hatten wir gesagt, okay, der war halt schon halt wie jeder andere Boxfilm auch, aber die Kampfszenen waren sehr schön gefilmt. Haben wir hier sowas auch? Also, dass man irgendwie sagt, ja, es ist zwar das alte Muster, aber hier auf dieser Ebene oder in diesem Teilbereich sieht man, da wurde sich richtig Mühe gegeben oder so, oder das hat so ein bisschen was Neues?
Nee, also tatsächlich leider nicht. Okay. Die Kampfszenen sind eigentlich eine der größten Enttäuschungen, denn die sind echt so ein bisschen, ja, klingt so doof, aber so ein bisschen hingekackt einfach. Also Leute boxen halt. So, und das, aber da ist jetzt nichts Besonderes dran. Okay. Allerdings fand ich die auch in dem anderen Film, dessen Namen wir jetzt noch nicht mehr wissen, auch nicht so toll, um ehrlich zu sein, bis auf den Endkampf. Okay. Nee, also die Chance hier wurde auch vertan, wie auch viele andere. Und trotzdem muss man sagen, diese Sportfilme, die sind ja alle gut guckbar. Also zumindest für Genrefans, sagt man ja gerne. Also hier stimmt's aber wirklich echt nur für Genrefans, weil sich der Film wirklich damit zufrieden gibt, halt gar nichts Neues zu zeigen. Also du hast jede Szene schon mal gesehen. Aber dieses Altbekannte, das ist ja auch aus gutem Grund altbekannt. Es funktioniert halt. Und es ist halt trotzdem irgendwie ganz gut. Und was hier raussticht, sind so die Performances auf jeden Fall von Miles Teller und Aaron Eckhart. Die sind beide echt cool. Okay. Aaron Eckhart, also eine seiner besten Rollen, würde ich sagen. Den hatte ich sonst irgendwie nie so richtig auf dem Schirm als guten Schauspieler.
Der ist eigentlich cool.
Ja, und dann irgendwie diese Familie und die Umgebung halt. Das hatten wir gerade so Ostküsten, Italo-Amerikaner, Atzen irgendwie so, Working-Class-Setting, alles so ein bisschen dreckig, so ein bisschen schäbig. Diese geilen Akzente, die mag ich auch einfach gerne. Ja. Aber was der Film ja anders, also was an dem anders ist, ist dieser Autounfall. Dieses Element, das gab es ja, gibt es ja sonst nicht eigentlich, oder habe ich zumindest so noch nie gesehen in einem Boxfilm. Und da verpasst der Film echt einiges, weil da hätte man echt mal tiefer reingehen können. Und das ist echt schade, weil diese ganze Phase dieser lebensbedrohlichen Verletzung und einfach auch dieser Situation, wo dann eben dein ganzes Leben vor dir zusammenbricht irgendwie und du bist eigentlich völlig am Arsch und kannst nichts mehr machen. Und dann das Besserwerden und die Genesung und das sich da rauskämpfen und was auch immer, das ist der kürzeste Teil im Film. Das dauert vielleicht 25 Minuten und es wird echt auch nicht wirklich thematisiert. Und das ist so schade. Außer in halt so, ja, so typischen Sportfilm-Plattitüden. So,
also Willi, du kannst nicht mehr kämpfen. Setback so. Setback quasi.
Genau halt. Es ist halt ein Setback, wie jedes andere Setback auch in jedem anderen Boxfilm, was eben auch nur dazu benutzt wird, dass es am Ende ein Comeback gibt. Und das ist halt schade, weil da wird halt so viel Potenzial einfach liegen gelassen. Und dazu kommt halt auch noch, dass Winnie Pass, die Hauptperson, auch jede Hauptperson aus jedem Boxfilm ist, dass er auch kein Alleinstellungsmerkmal hat. Denn seine Motivation zu boxen ist halt auch nur, ich möchte gerne boxen. Ich war immer Boxer und möchte immer Boxer bleiben, fertig. Und da wird auch nie mal so richtig reingegangen. Weiß ich nicht. Das ist mehr so ein bisschen, Geschichte ist cool, die filmen wir ab, Deckel drauf und fertig. Keine Ahnung. Habt ihr noch Fragen ansonsten dazu?
Was Miles Teller macht, hast du ja schon gesagt, also wieder gut, weil er hat ja auch schon in Whiplash, in dem einzigen Sportfilm, in dem es nicht um Sport geht,
Ich bin hier gerade auf IMDb unterwegs und gucke mir den Cast an und ich frage mich, was für ein Overkill an Filmen an viel zu modelmäßigen Nebendarstellerinnen man haben kann. Warum? Was ist das?
Ja, die Frage, so kann ich jetzt nicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass die ganzen Nebencharaktere hier auch komplett alle blass bleiben. Also die sind alle eigentlich gar nicht, also total unwichtig. Vor allem Katie Sagal, heißt sie so?
Ja.
Ja, die ja auch Lila spielt in Futurama und natürlich in Sons of Anarchy am Start ist. Die ist echt, das ist diese typische besorgte Mutter und immer wenn sie im Bild ist, guckt sie besorgt. So,
die alte kann ich aber auch nicht mehr sehen, tut mir leid, ne? Seit Sons of Anarchy, ich werde nicht aggressiv, wenn ich die sehe. Weil die mir da so auf den Sack gegangen ist, mit ihrem, wie sie offensichtlich das Leben von anderen ruiniert hat. Ich kann es nicht haben. Na egal.
Du hast irgendwie keinen richtigen besten Freund oder so. Du hast nicht, also die Freundin ist auch nur die Freundin und sonst nichts. Und der Vater ist eigentlich auch nur der Vater. Und das ist halt leider, es ist alles sehr, sehr generisch. Und ja, irgendwie solide, mehr auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn es irgendwie einem soliden, weiß nicht, Crime-Drama, kann ich auch mal 8 von 10 Punkte geben, einfach weil ich das Genre mag und weil ich das geil finde. Aber bei Boxfilmen bin ich eh von alleine schon nicht so drin. Und wenn der dann nur solide ist, dann reicht es bei mir, ja, sage ich mal, für 6 von 10 vielleicht.
Na gut. Ich kann mir mal als Teller, als Boxer noch nicht so richtig vorstellen, aber wenn du
das sagst. Ey, der ist richtig aufgepumpt, der hat ordentlich zugelegt, der hat auch, der verkörpert die Rolle schon echt gut.
Aber jetzt mal abgesehen von der Physis, halt so vom Typ auch funktioniert, sagst du.
Cool. Ja, allerdings hat er auch nicht besonders viel zu tun, weil schon wie angedeutet eben auch Vinny jetzt nicht unbedingt die spannendste Person der Welt ist. Ja, also klar. Ein bisschen, ja.
Na gut.
Genau. Alright. Alles klar. Ja, habt ihr Bleed for This gesehen? Schreibt uns podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Ja, was hat uns sonst noch popkulturell oder anderweitig diese Woche interessiert? Ich habe mal wieder einen der allerbesten Filme aller Zeiten gesehen. Duell der Magier.
Du Scheiße.
The Sorcerer's Apprentice.
Das ist in dem Nicolas Cage, oder nicht?
In dem Nicolas Cage einen der drei Erben von Merlin spielt. Und den wahren Erben Merlins irgendwie, nee, einen der Lehrlinge. Und er muss aber eben den wahren Erben von Merlin finden, um natürlich die böse Morgana Le Fay zu besiegen. Das Ganze spielt aber in der heutigen Zeit. Der Nicolas Cage ist natürlich unsterblich. Und er findet dann echt den Hansel vom Dienst, Jay Baruchel, der hat irgendwie in 3 Romcoms mitgespielt und dann war nie wieder im Kino.
Privat.
Ja, und dann gibt's halt auch so eine richtig beschissene, viel zu lange Liebesgeschichte zwischen eben Jay und irgendeiner Frau. Und eben auch so Fantasy-Action-Szenen halt zwischendurch, die aber alle so richtig Panne sind. Also Stichwort die ungarische Spiegelfalle und der persische Treibteppich.
Der persische Treibteppich. Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich habe den nämlich damals im Kino in England gesehen und saß da mit dem Kumpel drin und wir konnten echt nicht glauben, was uns hier präsentiert wird als Kinofilm. Und gerade die einzige Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo sie in diesem Raum sind, wo diese ganzen Fallen halt sind und dieser Persian Quick Rug irgendwie. So ein Teppich, wo du halt drauf gehst und der ist dann wie Treibsand oder so. Das ist halt echt so, ihr Arschlöcher. Das fällt euch ein.
Das ist echt so ein Film. Also Nick Cage ist der Gute und Alfred Molina ist der Böse und die beiden bekämpfen sich innerhalb des Films ungefähr 8 Mal und in jeder dieser Szene könnten sie sich gegenseitig töten, machen es aber nicht, sondern irgendwann ist der Kampf vorbei und einer geht dann weg. So, und dann bekämpft sich 20 Minuten später nochmal in einem weiteren tollen Setting. Naja, der Film ist immer echt kacke, aber wenn man Bock auf gar keinen Anspruch hat und vielleicht eine Schüssel Popcorn dabei, dann funktioniert er trotzdem. Also,
und es ist halt auch Nick Cage, den kann man sich halt schon angucken, immer eigentlich. Ja.
Snake Eyes. Nee, man kann sich ihn eigentlich schon manchmal nicht angucken. Wenn ich manchmal irgendwo, wo es bei Netflix dieses Bild sehe, diesen Thumbnail von Stolen und sein Gesicht dazu, dann kann ich einfach so, dann breche ich halt echt ab. So. Lustig, Malte, weil du sagst, kein Anspruch, Hirntod und Popcorn. Da habe ich auch was aus dem Universum. Ich habe mir nämlich auch gestern tatsächlich mal wieder Seventh Son angeguckt.
Der stand bei uns auch in der engeren Auswahl. Es war entweder der oder Duell der Magier.
Ich möchte auch nach wie vor gerne, dass wir irgendwann nochmal so einen Cast machen mit dem Aufhänger Filme für verregnete Sonntage, an denen man überhaupt keinen Bock hat, sein Gehirn zu nutzen. weil da möchte ich den gerne nochmal besprechen, weil der ist wirklich, das ist nach wie vor, da habe ich mit Christian, glaube ich, letztes Jahr oder war noch immer, der rauskam, schon mal gesagt, das ist so richtig herrliche Popcorn-Unterhaltung. Der Film weiß genau, was man haben möchte. Vollgas durchs Fantasy-Reich. Das macht so viel Spaß. Jeff Bridges ist so geil als dieser nölige Spook, wie er heißt, dieser Hexenjäger. Das ist so herrlich, das macht einfach Spaß. Gute Zeit. Ansonsten, ja, das weiß ich nicht, Highlights, nee. Ich bin froh, dass es den BVB-Fans, den BVB-Mannschaft sehr gut geht.
Obwohl, das ist ja echt abgefahren da mit diesem komischen Börsenbomber. Ich meine, bis heute, ich warte ja immer noch darauf, dass sich die Frankfurter Börse distanziert von diesem Anschlag.
Aber man hat nichts gehört.
Es ist jetzt in dieser Zeit wichtig, dass man nicht die ganzen gemäßigten Kapitalisten jetzt dann gleich pauschal verurteilt.
Ja, finde ich auch. Wie kann man auf den Fall einer Aktie nur wetten? Da muss man wirklich ein schlechter Mensch sein. Das machen bestimmt
nur Mörder. Ich finde es irgendwie, weiß nicht, irgendwie an diesem Tag, als das rauskam, ich dachte mir echt so, ja, schön, dass das geht. So, danke dafür, ja, dass es eine Möglichkeit gibt, irgendwie nicht mal eine Aktie zu kaufen, sondern irgendwelche Optionsscheine darauf, dass, ob wenn die Aktie, fickt euch doch alle, echt.
Ich glaub, aber was ich mir auch dachte, direkt war so, kann man ein dümmerer Krimineller sein als dieser Mensch? Also klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber er hat sich halt unter seinem eigenen Namen ins BVB-Teamhotel halt sich ein Zimmer genommen und extra gesagt, er hätte gerne eins mit Ausblick, hat sich am Morgen des Anschlags eben diese 74.000 Optionen oder was auch immer gekauft.
Ja, 15.000.
Von der IP-Adresse des Hotels, ebenfalls unter seinem eigenen Namen. Also unabhängig davon, wie unglaublich scheiße und traurig diese ganze Aktion war, war der Typ auch einfach noch der größte Vollidiot. Und
ja, das macht
für mich, noch mal schlimmer.
Gott sei
und besser,
Dank.
Natürlich,
ja,
auch im Nachhinein.
Ja, ja, aber ist schon geil, dass man das dann fällt, dass man da, das Gehirn hat nur für den einen Geistesblitz gereicht. So, und dann, dann war einfach automatisch Schluss. So, einfach schön nochmal, ja, naja, was soll man sagen? Ne? Wir sollten einfach auch ins Aktiengeschäft einsteigen, da ich mit dem Pankhurst an die Börse ist, glaube ich, nur ein neues Motto für 2017.
Ja, Pankhurst an die Börse und dann kaufen wir selber Put-Up-Optionen und dann hören wir auf zu casten.
Ja. Also ich würde darauf setzen, dass wir nächsten Sonntag einen richtig guten Live-Abend haben. Darauf wette ich.
Darauf wette ich auch.
Darauf können wir alle wetten. Ja, an der Börse sind wir noch nicht. Wo wir aber schon sind, ist auf iTunes. Da freuen wir uns auch immer über eure Bewertung. Natürlich auch, außerdem auch auf Deezer und auf Facebook unter facebook.com/derpenkast, auf Twitter @derpenkast. E-Mail-Adresse habe ich schon mehrfach genannt. podcast@drpenk.de. Und wenn ihr uns ein paar Aktien vielleicht verkaufen wollt oder vielleicht einfach nur den Gegenwert in Geld, macht das unter patreon.com/derpenkast. Ja, wie ihr seht, ihr könnt ganz viel Kontakt zu uns aufnehmen. Natürlich auch in Person, wenn ihr uns mal kennenlernen wollt. Ein Bierchen trinken mit uns oder ein gediegenes Herrengedeck, dann macht es doch nächsten Sonntag in der Bar Leica in Neukölln, Pankhurst 150 live mit uns, und zwar nicht mit Animatronics, sondern in Fleisch und Blut. Das war's von uns in dieser Woche. Ihr hört uns erstmal nächste Woche, hoffentlich noch im Cast, und dann, wie gesagt, seht ihr uns live. Bis dahin, ciao.
Adios. Tschüss.